Andreas Schweiger prangert an.
Ich beobachte einfach einen Verfall der Streitkultur.
Diesmal schlafe ich die Fasslauf, hast du dich verlassen, du!
Wir müssen wieder streiten lernen.
Du dumme Sau!
Diskutieren ohne Tabu. Im Streitpunkt. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Streitpunkte. Mein Name ist Andreas Schweiger. In meinem ersten Berufsleben leite ich die Wirtschaftsredaktion der Braunschweiger Zeitung. In meinem zweiten Leben rege ich mich regelmäßig auf, weil ich der Meinung bin, dass wir als Gesellschaft in Deutschland das Streiten verlernen und nicht mehr vernünftig miteinander argumentieren können. Genau das wollen wir in diesem Podcast ändern. Heute begrüße ich ganz herzlich Frau Alps, Garnet Alps, erste Bevollmächtigte der IG Metall Braunschweig. Herzlich willkommen, Frau Alps. Frau Alps, wir wollen uns heute unterhalten erstmal über das Thema Vier-Tage-Woche. Damit steigen wir ein, sozusagen als Fortführung eines Gesprächs neulich zum Thema New Work. Die IG Metall startet ja in diesem Jahr im Herbst offiziell mit einer Forderung in der Stahlindustrie nach einer Vier-Tage-Woche. Woher kommt das? Wie kommen Sie da drauf? Kommt das aus dem Kreis der Mitglieder?
Na, ich glaube erstmal, dass es ja eine Diskussion um die Vier-Tage-Woche gibt, die nicht ausschließlich von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Stahlbereich kommt, sondern die sich jetzt seit im Grunde Monaten mittlerweile ja auch in der Medienlandschaft wiederfindet. Also die Vier-Tage-Woche ist ja zu so einem Synonym von modernen Arbeitsmodellen geworden, Arbeitszeitmodellen geworden. Und in die Debatte haben eben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Stahl diese Forderung nach der Vier-Tage-Woche eingebracht, das auch in ihrer Tarifkommission diskutiert, mit einer Vier-Tage-Woche, die eine Arbeitszeitverkürzung ist. Das ist ja nicht in der Debatte immer der Fall, dass damit eine auch Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit gemeint ist.
Ja.
Und das, was die Kolleginnen und Kollegen im Stahl durchsetzen wollen, hat auch etwas mit der Transformation und dem Strukturwandel zu tun, weil sie sehen, mit einer Vier-Tage-Woche kann sozusagen Beschäftigung auch perspektivisch besser gehalten werden.
Steht denn dann, wenn Sie sagen, das steht für Arbeitszeitverkürzung um 20%, unterstelle ich jetzt mal, dann steht das denn auch gleichbedeutend dann für 20% Einkommensverlust?
Die Wochenstundenzahl, um die es in den Diskussionen auch im Bereich Stahl, aber sozusagen bei der Vier-Tage-Woche insgesamt von Gewerkschaften geht, ist ja erstmal eine Reduzierung von 35 auf 32 Stunden. Ja. Dass man sagt, 8 Stunden am Tag bei 4 Tagen, dann bin ich bei 32 Stunden. Und die Forderung, die Kollegen da aufstellen, ist eine Forderung bei vollem Lohn.
Bei vollem Lohnausgleich. Und wie lautet die Argumentation?
Naja, wir haben sozusagen in der Transformation, in den Veränderungen, die auch im Stahl sozusagen anstehen und gerade jetzt hier sozusagen in der Nachbargeschäftsstelle oder der Nachbarstadt sind ja alle Bemühungen, die da auch sehr erfolgreich sind, zu grünem Stahl, also dass man sozusagen da auch die Energiewende mitmacht und eben nicht mehr ein Unternehmen ist, was massiv sozusagen CO2 in die Atmosphäre haut. In dieser Veränderung wird ja sozusagen Stahl weiter produziert werden, grüner Stahl produziert, wenn auch verkauft werden. Und die Frage ist, mit wie vielen Beschäftigten wird das perspektivisch gemacht? Wie wird Stahl erzeugt? Da ist eben die Reduzierung der Arbeitszeit ein Mittel und das auch bei vollem Lohnausgleich, damit es eben auch für die Kolleginnen und Kollegen machbar ist, um perspektivisch auch diese Anzahl zu halten.
Das heißt, die neuen Prozesse in der Stahlproduktion wären weniger personalintensiv.
Zumindest gibt es Befürchtungen dazu. Das ist ja nicht nur im Stahl so.
Das ist klar, aber das ist ja unser Beispiel jetzt.
Ja. Das ist auch in anderen Bereichen so. Und ich sag mal, Arbeitszeitverkürzung ist ja sozusagen ein Instrument über die Jahrzehnte, was sozusagen zum Teil als Instrument der Beschäftigungssicherung bei Teilentgeltausgleich eingeführt wurde. Das ist das wahrscheinlich prominenteste Beispiel bei Volkswagen aus den 90er Jahren, wo sozusagen ein Kriseninstrument gewesen ist, um den Personalabbau von 30.000 Beschäftigten zu verhindern und das eben auch solidarisch zu lösen. Und die Arbeitszeitverkürzung ist aber auch immer ein Instrument gewesen, sozusagen bei vollem Lohnausgleich davor, um sozusagen da auch für mehr Beschäftigung zu sorgen. Mhm. Und das muss dann eben auch mit entsprechenden, ich sag mal, Strategien der Unternehmen auch begleitet werden, dass das wirtschaftlich passieren kann. Mhm.
Wenn Sie sagen, das soll in der Stahlindustrie, bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil das ja jetzt direkt vor unserer Haustür liegt und zeitlich schon sehr greifbar ist, der Herbst. Die Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit um 3 Stunden klingt erstmal nicht so dramatisch, aber bei tausenden Mitarbeitern, bei vollem Lohnausgleich, ist es ja doch ein erheblicher Kostenfaktor. Jetzt steht die Stahlindustrie und andere Industrien auch, das haben Sie eben gesagt, unter Transformationsdruck, das kostet, in neue Technik muss investiert werden und. Ist das denn überhaupt wirtschaftlich zu leisten? Sind Sie davon überzeugt?
Ja, also ich denke schon, dass das möglich ist, dass man solche Modelle auch anbieten kann und das auch wirtschaftlich leisten kann. Es sind ja nicht allein sozusagen Personalkosten die Frage, ob Betriebe wirtschaftlich arbeiten oder nicht. Da gibt es ja viele andere Themen, die eben auch angepackt werden müssen. Und insofern halte ich das für möglich. Es gibt ja auch Beispiele, nicht flächendeckend über sozusagen alle Branchen, aber es gibt ja Beispiele, in denen das auch ausgetestet wurde und in denen Unternehmen auch Arbeitszeit reduziert haben bei vollem Lohnausgleich und festgestellt haben, dass es eben sehr wohl möglich ist, wirtschaftlich dann auch einen Betrieb zu betreiben, dass Krankheitsquoten sich senken, dass sozusagen insgesamt die Zufriedenheit der Beschäftigten steigt. Insofern ist das.
Aber muss da nicht auch die Produktivität höher werden? Also es muss ja in irgendeiner Form einen Ausgleich geben, wirtschaftlich, denke ich. Denn also gerade die Stahlindustrie, da ist das ja sehr volatil. Es gibt viele gute Jahre, viele schlechte Jahre, wie in vielen anderen Branchen auch. Aber gerade hier ist es mir sehr präsent mit der Salzgitter AG. Und nochmal die Frage, das muss ja alles bezahlt werden.
Das wird auch möglich
sein.
Das
wird möglich sein, davon sind Sie überzeugt. Wenn denn das Ziel erreicht würde, dass sich die IG Metall gesteckt hat, wäre das denn auf andere Branchen übertragbar, also Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich?
Also erstmal ist sozusagen das Thema der Arbeitszeitreduzierung bei vollem Lohnausgleich ja nicht in allen Branchen gerade eine scharf gestellte Forderung. Aber es wird eben diskutiert und es gibt gute Gründe, warum man solche Modelle auch in anderen Bereichen einführen kann. Das eine ist das Thema Strukturwandel, das habe ich ja eben auch schon zur Stahlindustrie gesagt. Das betrifft ja auch andere Bereiche. Das andere ist aber, dass man ja auch sozusagen diesen Fachkräftemangel, der immer wieder beschrieben wird in den unterschiedlichsten Berufen und Bereichen, dem muss man ja irgendwie begegnen.
Ja.
Und da glaube ich auch, dass eine 4-Tage-Woche oder sagen wir mal moderne Arbeitszeitmodelle, ja, und dafür, so würde ich auch die 4-Tage-Woche als Synonym verstehen dafür, dass attraktive Arbeitsbedingungen nötig werden, um überhaupt auch Fachkräfte zu finden, die dann auch in den entsprechenden Bereichen arbeiten wollen. Da hat sich, glaube ich, einfach auch die Situation verändert am Arbeitsmarkt.
Also sozusagen, dass die Logik dahinter steht, ein Unternehmen, das 4-Tage-Woche anbietet, ist attraktiver als ein Oldschool-Unternehmen mit klassischem Arbeitszeitmodell.
Also zumindest ein Unternehmen, was auch die Bedürfnisse, die ja auch eingefordert werden, ne? Also die bessere Vereinbarkeit, die Menschen sagen, ich will gar nicht unbedingt in diesen Vollzeitmodellen arbeiten. Wie das dann ausgestaltet ist, das steht ja nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber wir haben in der Vergangenheit, zum Beispiel 2018, da haben wir ja in der Metall- und Elektroindustrie und auch bei Volkswagen einen Tarifabschluss gemacht, wo man Geld in Zeit sozusagen wechseln kann, tauschen kann. Diese zusätzlichen 8 Tage, die Beschäftigte da wählen können. Und das ist ein totales Erfolgsmodell. Das ist auch ausgeweitet worden zum Teil. Am Anfang haben wir ja gesagt, das ist für besonders belastete Gruppen. Das ist sehr, sehr gut angenommen worden. Und in so eine Richtung, glaube ich, muss man da einfach weiterdenken. Also das ist was die Beschäftigten wollen, was sie auch abfragen. Und ich glaube schon, dass das nötig wird für Betriebe, solche Modelle anzubieten, damit sie Fachkräfte finden, damit sie attraktiv sind. Ich glaube, dass sie das auch, also dass ein Tarifvertrag in so einer mit solchen Elementen auch tatsächlich zu einem Gütesiegel werden kann. Und das nicht nur in den großen Industriebereichen, sondern eben auch in den Branchen, die ja jetzt schon auch selber mit der 4-Tage-Woche als Vorschlag kommen. Also im Handwerk ist das ja noch akuter, dass eben auch schon solche Modelle angeboten werden.
Ja, ein Gedanke, der mir sofort kommt dabei, das einzelne Unternehmen würde vielleicht attraktiver werden, aber die Arbeit an sich, die wird ja nicht weniger. Und wenn ich weniger arbeite, weniger Fachkräfte zur Verfügung habe, dann löse ich ja eigentlich nicht das Gesamtproblem, oder?
Naja, sie lösen es aber auch nicht, wenn die Menschen bei ihnen nicht arbeiten wollen, weil die Bedingungen zu schlecht sind.
Ja.
Also ich glaube, wer Fachkräfte will, der wird sich darauf einstellen müssen, dass er entsprechende Bedingungen anbietet. Und das sieht man ja gerade an den Bereichen, wo wir eben zum Beispiel auch keinen Tarifvertrag haben. Wir sind gerade in der Tarifauseinandersetzung beim Autohaus Dürkop,
ja.
Wollen da die Tarifbindung erreichen. Und für solche Betriebe ist es unheimlich schwer, dann auch noch Kolleginnen und Kollegen zu finden, die dann sagen, ich arbeite in einem nicht tarifgebundenen Autohaus, wo ich eben keine 36-Stunden-Woche wie in den Autohäusern habe, sondern mehr, wo diese Bedingungen eben nicht gelten. Und da werden sich solche Betriebe umstellen müssen. Mhm. Also wir haben gerade im Norden der Republik heftige Auseinandersetzung mit einem Windanlagenhersteller, der Vestas, ein dänischer Hersteller, der keine Tarifbindung eingehen möchte, der sich sozusagen, wo es immer mal wieder in den Verhandlungen dann schwierig wird und wo keine tariflichen Regelungen gelten. Und die Beschäftigten sind da mittlerweile seit rund 100 Tagen im Streik. Ja. Sind diejenigen, die sozusagen die Energiewende stemmen sollen. Ja. Es wird auch schwieriger, Fachkräfte zu finden, aber man verweigert sich, die Bedingungen zu verbessern. Und das passt einfach nicht zusammen.
Ja, okay. Wie steht es denn um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft? Weniger Arbeit, voller Lohnausgleich, das heißt ja, die Produkte müssen teurer werden, oder? Um das gegen zu finanzieren. Ja,
ich denke, man kann auch noch ein paar andere Stellschrauben drehen und kann sich erstmal angucken, was hat man eigentlich für Prozesse? Wo sind eigentlich die Störungen im Betrieb? Wie laufen sowohl in der Fertigung, aber auch in den Bereichen von Entwicklung, Konstruktion, wie sind da die Abläufe? Wie wird zusammengearbeitet. Also da gibt es aus meiner Sicht schon noch andere Möglichkeiten.
Um die Produktivität zu erhöhen. Ja.
Um sozusagen auch im Wettbewerb zu bestehen. Und allein sozusagen die Logik, also die Reduzierung der Arbeitszeit ist der Untergang des Abendlandes und dann ist man aus dem Wettbewerb raus. Glaube ich so nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das lineare Zusammenhänge sind. Also dass Sie sagen können, wie einige jetzt ja auch vortragen, man muss im Grunde darüber nachdenken, länger zu arbeiten, Arbeitszeiten auszuweiten.
Da fällt ja auch das im Zusammenhang mit dem Stichwort Fachkräftemangel.
Genau.
Unter anderem, ja.
Genau. Und ich glaube nicht, dass das intelligente Konzepte sind. Ich glaube nicht, dass man damit Menschen gewinnt, sich zu arbeiten und dann eben auch sozusagen engagiert und motiviert, da jeden Tag seine Arbeit zu machen und seine Leistung zu bringen. Das ist, im Grunde hat man ja auch jetzt schon an vielen, vielen Punkten, wir sehen das in Befragungen, die wir machen, eher sozusagen einen Erschöpfungszustand in den Betrieben und bei den Beschäftigten.
Stichwort Arbeitsverdichtung dann auch.
Das ist in den letzten Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, immer stärker geworden, immer massiver geworden. Es gibt eine Steigerung von psychischen Erkrankungen, von Depressionen, der Stress. Ich meine, man hat den Eindruck, jede Befragung, die neu veröffentlicht wird, die Ergebnisse zeigen einen steigenden Stresslevel. Und das kann man sozusagen nicht einfach bis immer weiter hochdrehen, diese Schraube.
Aber besteht denn nicht die Gefahr, dass genau das passiert, wenn Arbeitszeit reduziert wird, dass dann die Arbeitgeber bedacht sind, noch mehr auf Produktivität bei den Beschäftigten zu achten?
Ja, in der Tat. Also das ist sozusagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Ja. Man kann sozusagen Arbeitszeit und Arbeitszeitreduzierung nicht ohne die Frage von Leistung, Leistungsverdichtung und Leistungsregulierung diskutieren. Weil es nützt ja nichts, wenn ich auf dem Papier weniger Arbeitszeit habe, aber ich sozusagen nicht reduziertes Arbeitsvolumen habe und weiter sozusagen den gleichen Umfang ableisten muss. Und diese Erfahrung haben die Beschäftigten ja in den letzten ich habe es eben schon gesagt, Jahrzehnten eigentlich gemacht, ne? Dass dann die Personaldecke dünner geworden ist, dass teilweise Aufgaben auch verlagert wurden, dass Assistenzbereiche immer mehr zusammengekürzt wurden, dass zusätzliche Aufgaben den Menschen übertragen wurden, dass Takte verkürzt wurden und so weiter. Also diese, dass wir Leistungsentgelt, was ja eigentlich ja, was ein Regulierungsinstrument aus dem Tarifvertrag ist, in vielen Bereichen nicht mehr als Entgeltgrundsatz haben. Also es gibt da tatsächlich nur noch 18% der Beschäftigten, die unter diese Regulierungen fallen. Und das ist einfach, also diese Zuspitzung hat es ja in den letzten Jahren gegeben. Und da hat man den Eindruck jetzt, wo sozusagen nochmal die demografische Kurve sich richtig zuspitzt, kommt da noch mehr Druck auf den Kessel. Ich glaube aber nicht, dass sie dem so begegnen können, dass sie jetzt sozusagen die Parole ausgeben, jetzt müssen alle sich noch mehr reinhängen, weil da einfach irgendwann Leistungsgrenzen erreicht sind. Und für die Arbeitszeitverkürzung muss man das eben mit besprechen. Wie kann man dafür sorgen, dass tatsächlich unter Bedingungen, die nicht gesundheitsschädlich sind, dann auch über alle Bereiche hinweg, also das gilt sozusagen nicht nur für einzelne Beschäftigtengruppen, dass man dann genug Personal hat, vielleicht auch Regelungen zur Personalbemessung findet und dass auch Überlastanzeigen gemacht werden können. Das nützt Ihnen ja auch als Arbeitgeber nichts, wenn sozusagen irgendwann die Beschäftigten da unter dieser Belastung eben gesundheitlich zusammenbrechen. Das macht ja gar keinen Sinn.
Vorausgesetzt, Sie erkennen das, ja.
Sie sehen es ja auch, das krasseste Beispiel oder das, was, glaube ich, für die meisten am nachvollziehbarsten auf den ersten Blick ist, sind die Kolleginnen und Kollegen in den Pflege- und Gesundheitsbereichen. Ja. Da ist für jeden klar, ich kann jetzt nicht noch mit Arbeitszeitverlängerung um die Ecke kommen, sondern die Pflegekräfte arbeiten jetzt schon unter Höchstbelastungen, ächzen darunter und sagen ja an vielen Stellen auch, wir brauchen einfach mehr Menschen, die diese Berufe ergreifen und die uns entlasten. Da gibt es Entlastungskampagnen, mehr von uns ist besser für alle. Das kämpft ja Verdi auch in Kliniken sozusagen nach und nach auch tariflich durch, wo es um Personalbemessung geht.
Ja.
Und das muss man zusammen dann auch diskutieren bei Arbeitszeitverkürzung.
Sie haben ja gesagt, das Thema Vier-Tage-Woche wird in der jüngeren Vergangenheit eifriger diskutiert. Wer gibt denn da den Anstoß? Sind das nachwachsende Generationen von Berufstätigen, die mit diesem Wunsch an Sie als Gewerkschaft herantreten? Oder ist das Ihre Beobachtung eben vier mehrfach das Stichwort Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung, dass Sie als Gewerkschaft sagen, die Beschäftigten, die brauchen einfach einen Tag mehr Pause? Spielt das Hand in Hand?
Na, erstmal gibt's, stellen wir ja fest, dass diese Modelle, die wir auch umgesetzt haben, dass die eben sehr gut ankommen. Und wir haben unsere Erfahrung gemacht mit Regelung zur Vier-Tage-Woche. Das war auch jetzt in der Pandemie und in der Krisenzeit im Grunde ja schon seit 2019, 2020 ging es dann eben nochmal, steigerte sich das nochmal erheblich, dass in der Industrie massiv Personalabbau angekündigt war oder umgesetzt wurde.
Ja.
Also dass bis zu 200.000 Arbeitsplätze sozusagen zur Disposition gestanden haben. 2019 wurden solche Größenordnungen verkündet. Und dieses Modell der Vier-Tage-Woche, da mit dem Prinzip Teilentgeltausgleich, muss man ja auch mal nochmal sehen, wie wurde dieses Instrument eingesetzt, das ist da auch zum Zuge gekommen. Das ist auch in der Pandemie zum Zuge gekommen, um einfach auch zu überbrücken und Beschäftigung abzusichern. So, also es gibt, glaube ich, eine Gemengelage und die Arbeitszeitdiskussion, die ist mittlerweile auch seit fast 10 Jahren auch innerhalb der, zumindest der IG Metall, in der Diskussion. Also wem gehört die Zeit? Wer verfügt über die Zeit? Das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker und gehört zur absoluten Kernfrage sozusagen der Gewerkschaftsbewegung. Und es gibt Phasen, in denen das präsenter ist und Phasen, in denen es sozusagen mehr in den Hintergrund tritt. Also gerade seit dieser Auseinandersetzung dann, die ja auch vorbereitet war 2018, ist die Frage um die Zeit eben auch wieder deutlicher in den Vordergrund gerückt. Und mein Eindruck ist, dass nicht nur jüngere Beschäftigte, sondern auch ältere das für sich auch wichtiger finden. Dass sie einfach sagen, diese Frage, wie viel Zeit steht mir zur Verfügung für mich, für meine Familie, für mein Wirken außerhalb des Betriebes, das ist sozusagen jetzt eine ganz starke Währung in Anführungszeichen geworden.
Ist das denn, ich muss jetzt noch mal ein bisschen auf dem Thema Lohnausgleich herumreiten, ist das denn, im Stahl ist klar, da soll's bei vollem Lohnausgleich geschehen, das wird ja nicht überall machbar sein. Müssen sich denn dann die Beschäftigten auch auf Wohlstandsverlust einstellen? Also ich kann mir vorstellen, dass Arbeitgeber eher bereit sind zu sagen, wir gehen auf die 4-Tage-Woche bei entsprechendem Lohnabschlag. Ja.
Das wäre dann sozusagen Teilzeit.
Ja,
Teilzeit
genau,
für alle.
Genau.
Nein, aber ich sehe das nicht so. Ich glaube, man kann sehr wohl in den Bereichen, also auch in anderen Zweigen, Arbeitszeit reduzieren oder Modelle finden, die einfach sozusagen dann auch Arbeit insgesamt attraktiver machen und trotzdem nicht dafür sorgen, dass sie sozusagen massive Reduzierung der, ich sag mal, des Umsatzes haben. Sie haben ja auch noch, es gibt, ich meine, wir stehen mittlerweile vor dem Einsatz, der ja schon passiert, von KI, von sozusagen technischen Hilfsmitteln, vom technischen Fortschritt, der in die Betriebe Einzug hält. Es sind ja nicht nur Diskussionen um sozusagen Dekarbonisierung und wie stellt man sich da in der Transformation auf, sondern es gibt ja auch sozusagen neue technologische Mittel, Hilfsmittel oder eben auch ja, ganz, ganz neue Einsatzbereiche von Technik und die können ja auch unterstützen und helfen dabei. Also das ist ja nicht so, dass das immer nur Killer ist, sondern das kann ja auch eine Chance sein, dass man solche Modelle mit weniger Zeiteinsatz eben trotzdem umsetzen kann. Mhm. Und ich meine, 2018
aber auch KI kostet, die muss ja auch erstmal angeschafft
natürlich
werden.
Ja, das ist klar, aber ich meine, es ist ja auch in der Vergangenheit gegangen. Auch da war es ja möglich, auch da war es möglich, reduzierte Arbeitszeitmodelle einzuführen. Und auch 2018 war es möglich. Und auch Entgeltsteigerungen sind möglich. Also wird trotzdem Geld verdient. Mhm. Und so würde ich das auch sehen. Und unter dem Aspekt Arbeitgeberattraktivität, glaube ich, müssen auch die Betriebe da wirklich umdenken und viel stärker sozusagen noch das als absolutes, als besonderes, wirklich gutes Element, was man zusätzlich anbietet, auch präsentieren. Mhm. Also ich sag mal, Gütesiegel der guten Arbeit, das ist, glaube ich, was zukünftig wichtig sein wird. Wichtiger als vielleicht in Zeiten, in denen eben dieser Fachkräftemangel nicht so stark ist, wie er jetzt scheint, wobei ich da auch sagen muss, auch da kann man natürlich auch das Naheliegende erstmal in Betracht ziehen. Diese Diskussion um Fachkräftemangel ist ja auch nicht neu, sie spitzt sich jetzt zu,
ja,
aus verschiedenen Gründen. Aber die Debatte darum, die läuft ja schon Jahre. Mhm. Man weiß auch um die demografische Kurve. Das ist ja auch nicht jetzt irgendwie überraschend gekommen, oder, dass man sozusagen jetzt merkt, dass langsam wirklich die Babyboomer-Jahrgänge aus den Betrieben gehen. Ich konnte nicht feststellen, dass in den Bereichen in den letzten Jahren deutlich mehr Ausbildungsplätze angeboten wurden, dass mehr ausgebildet wurde, dass strukturiert Qualifizierungs- und Weiterbildungsstrategien in den Betrieben eingeführt wurden, dass man guckt, dass man sein eigenes Personal, die Menschen, die schon da sind, versucht eben auch entsprechend zu qualifizieren für neue Aufgaben. Natürlich findet das statt, aber da ist deutlich Luft nach oben. Mhm. Und was die Ausbildungsplatzzahlen angeht, eben auch. Und was sozusagen unterstützende Maßnahmen vielleicht für diejenigen angeht, die jetzt es mit dem Lernen, denen das nicht so leicht fällt, auch da gibt es Instrumente, die kaum genutzt werden.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel Einstiegsqualifizierung.
Ja. Also
es gibt Möglichkeiten, die können auch Mittel abrufen dafür, dass sie jungen Menschen eine Chance geben, tarifvertraglich auch in der Metall- und Elektroindustrie geregelt, die für ein Jahr in eine Einstiegsqualifizierung gehen und dann dafür natürlich auch eine Ausbildungsvergütung erhalten, die gefördert ist. Wird kaum gemacht.
Aber ist das Unwissen oder fehlt da der Leidensdruck?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe natürlich, dass das Erste ein Thema ist, dass man sozusagen noch mehr dafür werben kann und dass dann noch mehr einsteigen in solche Themen. Unter Umständen ist es auch so, dass gerade kleinere Betriebe sich solche Ausbildungsgänge dann schwerer zutrauen, vielleicht eher in Verbünde gehen müssen. Wir haben ja auch solche Strukturen, dass es dann leichter fällt, wenn man sagt, das versuchen wir jetzt mal gemeinsam anzubieten.
Also bürokratische Hürden vielleicht auch dann, ja?
Ja, ich glaube, so wahnsinnig viel bürokratische Hürden gibt es bei der Frage von Einstiegsqualifizierung nicht. Ich glaube, es braucht auch die Bereitschaft, dass man sagt, wir sehen, also es reicht nicht, nach Fachkräften zu rufen und zu beklagen, dass man sie nicht findet mit den Ansprüchen, die man an sie hat, sondern da muss die Haltung eher sein, wir versuchen diejenigen, die wollen, die auch sich bewerben, die ein Interesse haben, an so einem Ausbildungsberuf und in den Betrieb zu kommen, dass wir die eben entsprechend unterstützen und solche Formate auch nutzen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass in den Betrieben sehr klar formuliert werden kann, was man alles erwartet, was Bewerberinnen und Bewerber mitbringen. Und dass man aber selber auch dazu einen Anteil beitragen muss, das ist dann schon schwieriger.
Wie ist denn aus Ihrer Beobachtung heraus die Bereitschaft der Unternehmen, bisher unkonventionelle Pfade zu beschreiten? Also Stichwort 4-Tage-Woche. Sie sagen ja, der Vorteil liegt auf der Hand. Ich mache mich als Arbeitgeber attraktiver, habe dadurch motivierte Leute, die richtig Lust haben, für mich zu arbeiten, entsprechend produktiv sind und so weiter. Also kann ich nur davon profitieren. Sehen das die Unternehmen so?
Na, flächendeckend nicht.
Ja.
Es gibt Einzelne, aber es ist kein Instrument, was jetzt sozusagen flächendeckend, zumindest mir nicht bekannt, ausprobiert wird in der Metall- und Elektroindustrie, hier in der Region zumindest nicht. Und es gibt, wie gesagt, einzelne Handwerksbereiche, in denen das getestet wird, wo auch einzelne Standorte damit arbeiten. Und es wird sicherlich auch es gibt auch Metallindustrieunternehmen, die das probieren, aber auch da ist ja immer die Frage, nach welchem Modell wird da 4-Tage-Woche ausprobiert? Ja. Ist es sozusagen eine Reduzierung der Arbeitszeit oder ist es eine Frage von Arbeitszeitverteilung? Also versuche ich einfach auch Möglichkeiten zu schaffen, dass es den freien Freitag gibt, ja, oder den freien Freitag alle 2 Wochen gibt und ich dann Arbeitszeit sozusagen anders auf die Woche aufteile. Das wird ja alles subsumiert unter diesem Begriff der 4-Tage-Woche und das muss man immer so ein bisschen entwirren.
Ja. Mit Blick auf die anstehende Tarifrunde in der Stahlindustrie, wird das ein harter Kampf? Gibt es da Vorzeichen?
Das kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht so locker geht. Das ist aber ehrlich gesagt bei der Frage um die Zeit ja nie so, dass das leicht ist. Und das ist einfach ein Streitfeld. Und das ist es auch immer gewesen und das wird es auch weiter sein. Und das sieht man ja auch an den Äußerungen, die man jetzt auch aus unterschiedlichen Richtungen zu diesen Vorstößen hört. Das kommt erstmal nicht bei jedem gut an. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Und darum muss gestritten werden und dafür muss gekämpft werden.
Ja, okay. Also jetzt ist ja oft so, dass bei tarifpolitischen Fortschritten, nenne ich es jetzt mal, oft Volkswagen das Vehikel ist, um das umzusetzen, einzuführen. Gibt es ja ganz viele Beispiele dafür. Warum in der Stahlindustrie, gibt es da einen besonderen Grund für? Sie sagten das eingangs, der Transformationsdruck, ist es das?
Ja, und gut, ich meine, jetzt ist natürlich erstmal, die Stahlindustrie hat jetzt auch ihre Tarifrunde und hat diese Diskussion in der Tarifkommission geführt und der Transformationsdruck ist dabei ein Thema. Wie das in anderen Bereichen dann diskutiert wird, wie das in anderen Bereichen genutzt werden kann oder auch gefordert wird, das wird man sehen. Also das steht dann ja sozusagen erst zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder zur Diskussion. Erstmal wird man sehen, wie es in der Stahlindustrie dann umgesetzt werden kann. Mhm. Und die haben eben im Herbst ihre Tarifauseinandersetzung. Mhm.
Thomas de Maizière, der CDU-Politiker und Vorsitzende des Evangelischen Kirchentags, der hat ja kürzlich mit Aussagen auf sich aufmerksam gemacht zur jüngeren Generation und ihr im Prinzip vorgeworfen, zu wenig Leistungsbereitschaft zu zeigen, zu sehr auf Komfort zu achten. Passt dazu die 4-Tage-Woche?
Ja, ich finde, die Vier-Tage-Woche passt auch zu dem, was die junge Generation sich wünscht oder äußert. Und ja, also ich kann offen gestanden auch mit dieser Art von, ich sag mal so, Gruppenschelte, die da passiert, ehrlich gesagt wenig anfangen. Ich teile es auch nicht.
Ja.
Ich meine, das habe ich ja eben auch ausgeführt. Ich habe da einen deutlich positiveren Bezug und Blick auf Reduzierung von Arbeitszeit. Ich erlebe auch junge Menschen nicht so, dass sie sozusagen eigentlich, dass sich die Sonne nur noch um ihren eigenen Bauchnabel dreht und die gucken, dass sie möglichst wenig arbeiten und ansonsten sich um nichts mehr kümmern. Das kann ich überhaupt nicht teilen. Das ist also zumindest bei uns in der Gewerkschaftsjugend erlebe ich junge Menschen völlig anders, dass sie sich sehr wohl einsetzen, sehr engagiert auch einsetzen für andere Menschen, auch die, ganz, ganz konkret für die Ausbildungsbedingungen, aber eben auch darüber hinaus für gesellschaftliche Fragen. Hm. Ich erlebe junge Menschen, also wir alle erleben ja junge Menschen, die sich die Frage stellen, wie soll eigentlich das weitergehen mit diesem Planeten und da sehr engagiert sind und einfach andere Schwerpunkte in ihrem Leben setzen. Ja. Also diese Parole, die Lösung für die Schwierigkeiten ist jetzt, dass sich alle mal zusammenreißen. Also das ist irgendwie, weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich finde, da könnten ein bisschen intelligentere Konzepte vorgetragen werden. Das reicht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ist im Übrigen auch eine Bewertung, die, glaube ich, andere Generationen auch schon getroffen hat. Und ich glaube nicht, dass das zielführend ist, das so zu diskutieren. Ich meine, wo ich mich drauf einlassen würde, ja, ist, dass man sagt, wir müssen zusammen anpacken für sozusagen gesellschaftlichen Zusammenhalt und dafür sozusagen auch uns gemeinsam einsetzen. Dafür brauchen wir aber Zeit.
Ja, und für gesellschaftlichen Zusammenhalt, da wäre ich ganz bei Ihnen, ist es ja kontraproduktiv, die Generationen gegeneinander auszuspielen.
Ja, ja. Sowieso. Im Übrigen sind ja auch die Wünsche sozusagen nach mehr Zeit nach also für unterschiedlichste Themen sind ja nicht eine Frage von einer einzelnen Generation.
Sie sagten ja auch, dass viele ältere Arbeitnehmer den Wunsch auch haben.
Ja, und also wenn Sie die Beschäftigten nach der Vier-Tage-Woche fragen, das hat jetzt gerade letztes Jahr die Hans-Böckler-Stiftung beziehungsweise das WSI gemacht. Gut, dann sagen erstmal 3/4, ich will die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Das können sich alle sehr gut vorstellen, können sich aber auch einige vorstellen, ohne Lohnausgleich die 4-Tage-Woche zu arbeiten. Und überwiegend ist der Grund dafür, dass man eben sagt, ich möchte einmal Zeit für mich. Ja. Ich will aber auch Zeit für Familie und für Engagement. Mhm. Also wenn man sieht, was sozusagen auch immer schwieriger wird, ob das die Feuerwehren sind, ob das die Sportvereine sind oder in der Politik irgendwo in der Gemeinde Menschen zu finden, die Ämter übernehmen wollen. Mhm. Da gibt es schon eine Bereitschaft, aber dafür braucht man eben entsprechend Zeit. Und der andere Punkt, warum Menschen sich die 4-Tage-Woche wünschen, ist 75% sagen, damit ich meine Belastung reduziere.
Ja.
Das ist eben einfach auch ein reales Problem.
Arbeitsverdichtung sind wir da wieder.
Da sind wir wieder bei dem Thema Arbeitsverdichtung. Und ich glaube, dass da ein großer Wunsch auch an Gestaltung von Gesellschaft besteht. Aber das geht eben nur, wenn ich dafür sozusagen Ressourcen habe. Und auch, finde ich, kann man auch unter dem Aspekt durchaus auch die Betriebe in die Pflicht nehmen.
Ja, okay. Frau Alps, jetzt haben wir gesprochen über das Thema Attraktivität als Arbeitgeber. Wir haben gesprochen über mehr Freiräume für jede und jeden Einzelnen, wenn es die 4-Tage-Woche gäbe. Ist es nicht auch eine Chance, mehr Frauen wieder in den Job zu bekommen, die 4-Tage-Woche, weil dadurch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert würde?
Ja, das glaube ich unbedingt. Also das ist ein weiterer Teil. Wir hatten ja jetzt verschiedene Punkte, wofür die 4-Tage-Woche oder diese Modelle sinnvoll sind. Das eine ist Beschäftigungssicherung, unumstritten, ja, ist das ein Instrument. Das andere ist die Attraktivität, wie komme ich eigentlich zukünftig zu den Fachkräften und dieses Thema, wie organisiere ich mein Leben und die Arbeit. Nach wie vor sind Frauen diejenigen, die eben den Löwenanteil von Sorgearbeiten, Erziehung und Care-Arbeiten übernimmt. Und da hat man natürlich auf der einen Seite das Thema, wie sieht's aus mit der Infrastruktur, wie sieht's aus mit Kita-Plätzen, wie sieht's aus sozusagen mit dieser Versorgung. Aber wenn man Arbeitszeit reduzieren würde und dort eben die Möglichkeit besteht, zum Beispiel, dass 32 Stunden ein Vollzeitarbeitsverhältnis ist, würde das sicherlich auch für mehr Menschen, insbesondere eben Frauen, die ja oft auch in Teilzeit arbeiten, ihre Arbeitszeit wieder anzuheben. Und da dann in ein Vollzeitarbeitsmodell reinzugehen und trotzdem sozusagen das Familienleben dann eben trotzdem möglich ist. Also es geht sozusagen in beide Richtungen. Ne? Diese Möglichkeit besteht und das wäre, glaube ich, auch sehr positiv.
Setzt natürlich voraus, dass das auch auf Seiten der Arbeitgeber die Bereitschaft besteht, dann Arbeitszeit sehr flexibel zu gestalten oder das zu ermöglichen, sie sehr flexibel zu gestalten. Ja.
Und das ist ja zum Teil auch auch schon so. Diese Anforderungen kommen ja zum Teil. Und ich glaube, das wird sich auch weiter steigern, aber es braucht eben einen Rahmen dafür.
Ja.
Das braucht eben den Rahmen. Wie kann Flexibilität sozusagen für Beschäftigte geschaffen werden, auf die sie sich dann auch beziehen, verlassen können? Und da bilden meiner Ansicht nach wie vor Tarifverträge, gute Mitbestimmung, gute Betriebsvereinbarungen immer die Basis.
Ja, ich bin gespannt, wie die Tarifrunde im Herbst verläuft. Wir werden da sicherlich sehr viel zu berichten haben als Braunschweiger Zeitung. Die Stahlindustrie sitzt hier direkt vor der Haustür. Das Thema wird uns ohnehin noch länger begleiten, so wie ohnehin die Umgestaltung der Arbeitswelt, des Arbeitsalltags. Da gibt es noch viele offene Fragen. Frau Alps, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.